Logisch, der Urologie-Podcast.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Urologisch-Podcasts, hier spricht Christian Wülfing aus Hamburg und wir haben heute eine neue Folge des Nachhaltigkeits-Podcasts für Sie geplant. Die Profis unter Ihnen haben schon die ersten zwei Folgen dieses Podcasts gehört und wir kommen heute mit der dritten Folge zu diesem wichtigen Thema, was wir uns ausgesucht haben, um einfach dieses wichtige Thema, was für alle wichtig ist, aber auch mal etwas zu fokussieren für unser Fachgebiet der Urologie. Und da freue ich mich heute ganz besonders, dass wir hier zwei interessante GesprächspartnerInnen haben, wo ich mich sehr freue und auch sehr gespannt bin, wie die dieses Thema hier beleuchten. Und da ist zum einen die Frau Sarah Krüger von der Elis GmbH. Hallo Frau Krüger.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Prima, herzlich willkommen. Ich stelle Sie gleich nochmal separat vor oder Sie sich selbst. Und dann ist Dr. mit Matthias Albrecht hier. Er ist Geschäftsführer der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Herzlich willkommen.
Danke.
Ja, es ist tatsächlich üblich hier im Podcast, dass sich ist ja auch irgendwie normal, dass sich jeder mal so ein bisschen vorstellt. Und da wir ja an eine urologische Community berichten hier, so von der Zielgruppe her, ist es relativ unwahrscheinlich, Frau Krüger und Herr Albrecht, dass jeder schon weiß, wer sie sind. Wenn ich mit Urologinnen und Urologen spreche, ist es manchmal anders. Die kennt der eine oder andere dann schon. Und deswegen würde ich Sie wissen, Frau Krüger, vielleicht fangen Sie mal an. Zu sagen, was machen Sie eigentlich? Wir haben eben gesagt, Sie sind bei der Elis GmbH. Was macht denn eigentlich die Elis GmbH und was machen Sie dort?
Ja, sehr gerne. Genau, Sarah Krüger der Name. Und Elis ist ein Textildienstleister, der eben das Gesundheitswesen mit Textil- und Hygienedienstleistungen versorgt. Also die klassische Berufsbekleidung oder auch die Flachwäsche und das Ganze im Kreislaufmodell. Und ich bin da verantwortlich für den Bereich OP-Textilien, also die Medizinprodukte, die eben im OP angewandt werden, bin eben auch Medizinprodukteberaterin und beschäftige mich dadurch eben sehr, sehr stark mit eben nachhaltigen Versorgungskonzepten eben für den OP und freue mich deswegen auch sehr, hier in der Folge mit dabei zu sein und hoffentlich auch ein bisschen Mehrwert mitbieten zu können.
Super spannend. Ich sehe schon, wir werden da sicherlich dann auch viele Bereiche der Klinik streifen, wenn Sie von OP sprechen. Wir haben ja in unserer fünften Folge, nur nochmal der Querverweis, auch viel schon oder werden wir viel sprechen über die urologische Praxis. Deswegen bin ich gespannt. Vielen Dank, Frau Krüger. Und lieber Herr Albrecht, was machen Sie denn so den ganzen Tag?
Ja, ich bin gelernter Kinderarzt und war lange im Krankenhaus, davon viele Jahre als ärztlicher Leiter und auch Geschäftsführer von erst einem, dann zwei Krankenhäusern in Berlin. Jetzt bin ich Geschäftsführer bei Klug, der Allianz für Klimawandel und Gesundheit.
Das ist eine NGO, also ein eingetragener Verein, gemeinnützig, der versucht, das Gesundheitswesen klimafreundlich und aber auch klimaresilient zu machen. Also wir beschäftigen uns mit allen Themen von Hitze über Starkwetterereignisse, über Ernährung und dann eben auch um die Themen, wo es heute drum gehen wird, was können medizinische Bereiche tatsächlich leisten.
Genau, und das haben Sie schon schön gesagt und übergeleitet. Die Frage soll nämlich heute mal sein, wir sprechen über den CO2-Fußabdruck im urologischen Alltag. Und ich glaube, das ist ein super spannendes Thema für uns alle. Und ich sage Ihnen, ich bin da, werde noch sehr, sehr viel lernen von Ihnen heute, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich auch. Nämlich die Frage ist ja CO2-Abdruck. Jeder kennt das. Wenn ich viel fliege, habe ich viel CO2-Abdruck. Aber was sind eigentlich die Felder im Gesundheitssektor und vielleicht eben auch im Speziellen in der Urologie, denn wir wollen ja ein bisschen dahin kommen, auch ganz praktisch unsere Mitglieder oder Fachkolleginnen hier auch zu sensibilisieren, wo sie ansetzen können. Darum soll es ja am Ende gehen, dass wirklich jeder und jede auch da irgendwie was beiträgt und dafür müssen wir es erstmal definieren. Deswegen die Frage an Sie, vielleicht Frau Illes, fangen Sie doch mal an. Wo sehen Sie denn eigentlich die wichtigen CO2-Fußabdrücke?
Ja, super Frage. Und wie Sie ja schon meinten, also CO2-Fußabdruck ist halt ein super breites Feld. Fängt bei Energie an, hört bei Abfall auf. Für mich ist immer ein sehr großes Feld, was auch vielfach unterschätzt wird, eben der Ressourcenverbrauch. Und insbesondere in der Urologie, man braucht natürlich sehr, sehr viel an Materialien, an Ressourcen, was eben damit benötigt wird. Und es ist leider immer noch so, dass der Gesundheitssektor oftmals linear noch agiert, das heißt klassisches Produzieren, Nutzen, Entsorgen. Und das damit einhergeht eben, dass sehr viele Primärrohstoffe verwendet werden, die dann danach dann auch im Abfall landen, was oftmals dann auch noch Sondermüll ist. Damit einhergeht dann wieder, dass auch die ganze Lieferkette mit berücksichtigt werden muss. Resilienz ist gerade ein großes Thema, insbesondere wenn wichtige Seewege auch gerade wieder dicht sind oder dicht waren. Ja, und das ist für mich immer so das ganz große Thema, wenn ich eben an CO2-Fußabdruck spreche oder denke, was halt oftmals auch vergessen wird.
Sprich, also Sie sagen jetzt, da wird was vergessen. Kann man denn das so ein bisschen gewichten? Was wird unterschätzt, was wird überschätzt im Gesundheitswesen?
Ich glaube, unterschätzt kann gar nichts werden, weil alle Bereiche
Okay.
natürlich irgendwo ihre Berechtigung haben.
Ja.
Aber wenn man eben über CO2-Fußabdruck spricht, also meiner Erfahrung nach, redet man sehr häufig über Energie und Strom sparen. Und wir machen abends das Licht aus oder das Fenster zu, wenn wir aus dem Raum gehen. Das sind eben die Effekte, die man direkt sieht, die man halt auch aus dem persönlichen Bereich von zu Hause kennt. Aber es sind halt sehr, sehr viele versteckte Emissionen. Und Studien zeigen zum Beispiel, dass wirklich 80% der Emissionen eben aus der Lieferkette entstehen, beziehungsweise aus dem, wo die Materialien herbezogen werden. Fängt bei Arzneimitteln an, hört bei also bei Medizinprodukten eben auch auf. Und das sind häufig eben diese Bereiche, wo man zwar logischerweise weiß, dass es die gibt und dass die wichtig sind, die aber häufig dann eben leider auch vergessen oder eben vernachlässigt werden.
Okay. Herr Albrecht, jetzt mal an Sie. Wenn wir von CO2-Abdruck sprechen, dann meinen wir ja die gesamte Menge an Treibhausgasen, die in unserem gesamten Prozess oder Alltag entsteht. Und Frau Krüger hat es gerade schon so gesagt, was wird überschätzt, was wird unterschätzt. Aber vielleicht können Sie noch mal sagen, was sind denn eigentlich die großen Bereiche? Einige Schlagworte fielen ja schon, die Sie auch mit Ihrer Tätigkeit so besonders sehen oder auch beleuchten.
Also wir haben ja mit unserem Krankenhausnetzwerk bei Klug Klimeck einen ganz guten Überblick. Wir bieten auch einen CO2-Rechner an, wo man fürs Gesundheitswesen spezifisch seinen Fußabdruck bestimmen kann. Und von daher haben wir so einen ganz guten Überblick. Wenn man jetzt von einem Versorger ausgeht, der eben OP und Intensivstation hat, dann ist schon gutes Viertel, würde ich mal sagen, ist tatsächlich der Energieverbrauch, also Energie für Wärme und für Strom. Das ist eine ganze Menge, auch wenn es nur 15% sind. Und dann stimme ich Frau Krüger aber völlig zu, kommen halt schon die ganzen Bereiche der Lieferkette. Und da sind so ungefähr 20% dann Medikamente, vielleicht sogar ein bisschen mehr, Medizinprodukte auch noch mal so ungefähr 20%. Das ganze Thema Mobilität, also wie kommen die Patientinnen und Patienten in die Einrichtung, wie kommen auch die Mitarbeitenden in die Einrichtung. Das sind dann vielleicht noch mal so 10, 15, je nachdem, städtisch, ländlich ist es unterschiedlich. Das Thema Ernährung und dann kommen diese ganzen Bereiche Instandhaltung und andere Teile der Lieferkette. Sodass man also schon viele Bereiche hat. Nicht zu allem haben wir wirklich konkrete Daten. Also gerade bei Medikamenten und Medizinprodukten wird auch einfach viel gerechnet, weil wir für viele Produkte den Fußabdruck gar nicht kennen. Da sind also Unsicherheiten drin, aber die Größenordnung, da kann man schon davon ausgehen, dass das stimmt. Und ja.
Ich muss noch mal einmal fragen, wie gesagt, ich bin so ein bisschen da in der Rolle auch des Anfängers, das sehen Sie mir nach. Wenn Sie von Lieferkette sprechen, dann weiß ja jeder, was eine Lieferkette ist, aber ehrlich gesagt, ich glaube, es weiß doch nicht so jeder, was eine Lieferkette genau ist, weil ich frage mich gerade bei Ihren Darstellungen, ist die Lieferkette, ich könnte jetzt ja sagen, ja, Lieferkette interessiert mich ja jetzt nicht in meinem Alltag, ich bin ja sozusagen erst, wenn die Lieferkette fertig ist. Also Sie haben eben von Medikamenten gesprochen, da habe ich dann Einfluss drauf? Auch wahrscheinlich nicht. Ich kriege das, Sie haben eben das Beispiel genannt, Medikamente oder auch Medizinprodukte oder auch Ihre Wäsche, Frau Krüger, oder Wäsche oder sagen wir mal Abdeckmaterialien oder sowas. Die, wenn Sie sagen Lieferkette, dann heißt das doch, ich nutze diese Präparate oder Produkte, nachdem sie geliefert wurden. Also kann ich das doch gar nicht beeinflussen, es sei denn, ich benutze sie nicht und bestelle sie nicht.
Das ist völlig richtig. Ich fange mal an und Frau Krüger kann ergänzen. Also natürlich, dass am wenigsten CO2-Fußabdruck habe ich, wenn ich das Produkt gar nicht erst bestelle. So. Genau. Nun ist das in der Medizin schwierig, vor allen Dingen, wenn ich operieren und versorgen will. Und dann habe ich natürlich Einfluss bei der Auswahl der Produkte. Und das wiederum kann ich nur tun, wenn ich über die Produkte auch Bescheid weiß. Und mir Gedanken darüber mache, welche Produkte setze ich denn überhaupt ein? Und muss ich die auch alle einsetzen? Oder haben wir uns nur daran gewöhnt? Und insofern...
Genau, Stichwort Materialschlacht.
Ja, genau. Wo man einfach sagt, es macht absolut Sinn, sich wirklich mal anzuschauen, wenn ich jetzt eine bestimmte Prozedur in der Urologie mache, mir die von vorne bis hinten anzugucken, welche Materialien benötige ich, wo kommen die her, was haben die für einen Fußabdruck, gibt es Alternativen dazu und kann ich Prozesse umstellen. Also ganz banal Dinge, die man auch vielleicht aus Kostengründen macht, Sieboptimierung, ja, nicht immer alles auf Sieb, sondern nur die Sachen, die man wirklich braucht. Und dann bin ich schon beim Bereich Nachhaltigkeit.
Ich finde es großartig, weil Sie sowohl allgemeine Aspekte uns hier gerade erklären und wenn es allen Zuhörerinnen und Zuhörern so geht wie mir, dann geht schon gleich so ein Feuerwerk im Kopf los, weil man sich das so durchdenkt. Aber Sie bieten auch gleich schon Beispiele oder Ansätze auch für unser Fach. Wir wollen ja gleich noch mal ein bisschen so da in Einzelheiten reingehen. Und Frau Krüger, Sie wollten, glaube ich, auch noch was dazu sagen.
Ja, der Herr Albrecht hat das schon sehr, sehr gut beantwortet.
Hat er schon.
Aber vielleicht auch noch so mal ein Beispiel aus dem Alltäglichen. Man kann das ganz gut beschreiben. Ich möchte etwas essen und ich habe jetzt die Auswahl zwischen einer Avocado und einem Apfel. Und die Avocado, die reist halt einmal um die gesamte Welt. Die hat einen wahnsinnigen Wasserverbrauch, um überhaupt erst reif zu sein, während der Apfel eben auch im Nachbarsgarten als Beispiel wächst. Und ja, wir müssen diese Materialien irgendwo einsetzen, insbesondere im Gesundheitswesen, aber man hat eben die Wahl, welche Produkte wir einsetzen. Und wenn da mehr drauf geachtet würde, welche Produkte nachhaltiger sind in der Herstellung, dann wäre damit schon viel geholfen.
Und da hätte ich nämlich eben auch schon die Frage gehabt an Herrn Albrecht. Das finde ich super spannend, weil schauen Sie, ich als Anwender, und da spreche ich für uns alle, ich nehme irgendein Produkt, was mir angeboten wird, aus dem Schrank. Aber ist es denn soweit, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht auch zukünftig sehe, wenn man in ein in Amerika ist auf dem Kongress, war ich jetzt gerade, und dann geht man in ein Restaurant, dann scheint es da total zuzunehmen, dass für jedes Gericht die Kaloriezahl angegeben ist. Ob das gut ist oder schlecht, sei dahingestellt. Aber ist es vielleicht auch sinnvoll, dass man das transparent macht und machen kann, dass wenn ich das Endoskop A aus dem Schrank hole, ich ein CO2-Punkte-Konto von so und so habe. Und wenn ich das Endoskop Typ 2 raushole, eben weniger oder mehr. Also sprich, wenn man die Sensibilisierung dann herbeiführen will für günstigere CO2-Abdrücke, dann müsste ich es natürlich auch besser verstehen und auch sehen irgendwie. Aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Ne? Ich habe da gleich auch noch ein spezielles Beispiel aus der Urologie für Sie, wo ich mal gespannt bin, wie Sie mir das erklären. Aber sagen Sie erstmal.
Es gibt gute Beispiele, da gehe ich jetzt mal weg vom OP, aber das Beispiel mit dem Kalorien bei der Speisekarte, da gibt es natürlich auch schon die Möglichkeit, auch den CO2-Fußabdruck mit auszuweisen. Und zum Beispiel die Uniklinik Tübingen hat das jetzt in ihrer Mitarbeiterverpflegung, sodass ich, wenn das Essen gleich lecker aussieht, auch noch entscheiden kann, und hier ist der CO2-Fußabdruck niedriger. Und natürlich brauchen wir das auch in Zukunft für zumindest die wichtigen Produkte, die wir haben. Und gutes Beispiel ist dann halt die Diskussion Einweg- oder Mehrweg- Instrument, Urethroskopie beispielsweise.
Wäre genau meine Frage gewesen.
Und da ist es so, da gibt es dann zum Teil schon Studien an einigen Produkten, ja, und das nimmt auch zu. Und diese Studien muss man sich aber immer noch, da gibt es doch, ja, gibt's auch schon Standards, aber man muss sich die Studien immer noch angucken. Mhm. Und dann muss man tatsächlich die Ergebnisse vergleichen und dann stellt man fest, meistens ist Mehrweg unterm Strich besser als Einweg.
Aber vielleicht noch mal einmal ganz kurz zur Verdeutlichung, was in Urologengehirn dazu abspielt. Ne? Da hat man halt ein, ich sag jetzt mal ein Zystoskop. So, das ist flexibel, das kostet in der Anschaffung richtig viel Geld. So, das muss ständig sterilisiert werden. Und unter uns, die Sterilisierungsvorgaben sind in den letzten Jahren exorbitant komplizierter geworden. So, da sind viele unzufrieden drüber. Und das wäre nochmal ein eigener Podcast mit Hygienemenschen dazu, ob wir es nicht da auch ein bisschen übertreiben. Wie auch immer, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall muss man die Dinger sterilisieren. Das kostet richtig viel Geld und wahrscheinlich auch CO2. So, also kommen Hersteller, die sagen, ich habe ein Einmalprodukt. Das machst du auf, steckst du rein, machst eine Zystoskopie kopieren und schmeißt es im Müll. Und dann denkt man, oh, um Gottes Willen, was ist das wohl für ein schlimmer CO2-Abdruck, wenn ich dann immer das Ding wegschmeiße? Und jetzt kommt meine Frage auch an Sie. Können Sie uns das nochmal vielleicht an diesem Beispiel, was für uns, glaube ich, sehr plastisch ist, verdeutlichen? Denn der Produzent und Verkäufer des Einmalgerätes sagt, naja, aber euer Mehrfachgerät, das muss dann auch immer sterilisiert werden und hin und her gefahren werden. Was meint ihr, was da für ein Abdruck entsteht? Und was ist jetzt der bessere Abdruck? Sie haben gerade schon gesagt, Herr Albrecht, das könnte sein, dass das Mehrweggerät so. Aber das ist ein super praktisches Beispiel. Erzählen Sie beide bitte nochmal, wie Sie dazu stehen.
Vielleicht kann ich da einmal mit einsteigen, weil ich natürlich da durch einfach den Bereich, wo wir sind, ich meine, die DNA von uns ist eben die Kreislaufwirtschaft, ein bisschen Hintergrund mit reinbringen. Wir hören tatsächlich diese Argumente sehr häufig, ja, von wegen, aber das muss ja auch hin und her gebracht werden, muss ja auch sterilisiert werden. Aber das ist bei dem Einmalprodukt ja auch der Fall. Das Einmalprodukt muss ja auch sterilisiert werden. Und wir sehen das, was der Herr Albrecht auch schon angesprochen hatte, in diesen Lebenszyklusanalysen. Das können wir erstellen, wo wir wirklich sehen, wie viel Ressourcen, wie viel CO2-Emissionen für jeden einzelnen Schritt eben anfallen. Und da sehen wir in der überwiegenden Anzahl der Lebenszyklusanalysen, dass eben bei Einmalprodukten oder Einwegprodukten diese sehr viel höher sind als bei Mehrwegprodukten, weil für die einmalige Herstellung sehr viel mehr Ressourcen und sehr viel mehr Emissionen notwendig sind als für die Aufbereitung. Und wenn jetzt zum Beispiel, sehr schön plastisch gesagt, auf den Transportweg angesprochen wurde, muss man sich auch die Frage stellen, naja, wenn man jedes Mal ein neues auspackt, die kommen jedes Mal aus Asien, wenn man die aufbereitet, gehen die einmal zum Beispiel jetzt in, zum Beispiel regional in eine Aufbereitungsanlage. Mhm. Könnte man sich jetzt selbst ausrechnen, welcher Weg länger ist.
Ja. Und prima. Aber genau, das erscheint mir, wenn Sie mir das kurz erlauben, noch dazwischen zu sagen, es erscheint mir nicht wirklich für einen Normalanwender wie mich sehr transparent zu sein. Da wird rumspekuliert und auch, da wird auch agiert von Interessensbereichen, wer will dies, wer will das. Und da wird gesagt, bei uns ist es doch viel günstiger. Und dann wird eben manchmal auch die Kunst des Weglassens, ne, wird eben auch das Thema. Und das ist für uns als Normalanwender, ich glaube, da spreche ich für viele, natürlich auch gar nicht so transparent. Da macht man sich auch nicht viele Gedanken drüber. Aber dafür soll ja dieser Podcast sein, Herr Albrecht.
Genau, und hier spielt immer auch der Preis eine Rolle. Wir haben ja viele Umweltkosten und so weiter externalisiert, die fallen dann irgendwo in Asien und so an. Wenn man sich das konkret anguckt, und die Uni Aachen hat das zum Beispiel für die Urethroskopie gemacht, die kam eben mit dieser Lifecycle-Analyse tatsächlich zum Ergebnis, Mehrweg ist besser umwelttechnisch und kostentechnisch mindestens vergleichbar. Und so muss man sich halt durchhangeln durch die einzelnen Produktgruppen und dann jeweils die Entscheidung treffen. Es gibt Ausnahmen, aber das sind wirklich Ausnahmen. Also wenn ich ein Produkt sehr selten gebrauche, dann macht vielleicht ein Weg mal Sinn, weil dann lege ich mir das in den Schrank und habe diese ganzen anderen Sachen nicht. Und natürlich ist Steri teuer und personalintensiv und Personal ist teuer und auch energieintensiv. Das wird auch immer wieder angeführt. Natürlich ist eine Sterilisation energieintensiv. Wenn wir aber zunehmend in Deutschland regenerativen Strom ja auch haben, dann spielt diese Energiebilanz eben nicht mehr so eine große Rolle und ist nochmal anders, als wenn ich in Australien das Gleiche mache, wo ich Kohlestrom habe und das Ding dann mit Kohlestrom sterilisiere. Das hat dann möglicherweise einen schlechteren Fußabdruck. Und da kommt man sehr ins Detail.
Ich sehe schon, das werden jetzt, sagen wir mal, Themen, die gehen schon in die ganz aktuelle, riesig große Politik rein. Das kann ich nicht abdecken hier im Urologisch Podcast. Aber trotzdem danke für den Denkanstoß, ne, dass das natürlich auch da reingehört. Ich will mit Ihnen nochmal einen Bereich ansprechen, in der Hoffnung, dass Sie das auch sozusagen beantworten können oder dort sprachlich sind. Weil was wir häufig auch im Krankenhaus, ich will nicht sagen vergessen, aber es ist dieses ganze Thema Gebäude, Energie, Infrastruktur. Wir haben jetzt sehr schon in unseren Prozessen, wenn wir ein Gerät in die Hand nehmen, ist das irgendwie plastischer. Aber könnten Sie da nochmal sagen, was Sie so im Alltag wahrnehmen, wo wir sensibilisiert werden können, wo die Energie verschwendet wird oder was besonders eben CO2-Abdruck relevante Dinge sind in diesem Bereich?
Also wenn man in den Keller geht, dann ist vielfach noch großes Potenzial bei der Optimierung der Gebäudetechnik. Wir haben ja zum Teil auch sehr alte Gebäude, das heißt, vieles ist von der Regelungstechnik und so weiter ein bisschen veraltet. Und das Krankenhaus hat halt viel Lüftung, hat viel Kühlung im OP. Da werden unwahrscheinliche Luftmengen durchgeschoben und das verbraucht natürlich auch Energie. Diese Steuerung und andere Dinge zu optimieren, ist oft gar nicht so kostenintensiv und spart wahnsinnig Energie und auch Geld. Allein die Kopplung der OP-Lüftung wirklich an die OP-Belegung, nicht an die eigentlich geplanten OP-Zeiten, sondern an das tatsächliche Geschehen im OP, bringt 20-30% Energie. Einsparung. Auch Themen wie Großgeräte, also MRT vor allen Dingen, verbrauchen wahnsinnig viel Energie. Und hier lohnt es sich dann halt bei der Ausschreibung für ein neues Gerät genau diese Themen mit auszuschreiben, dass man eben den Energieverbrauch beim neuen MRT dann möglichst weniger hat als beim alten MRT. Und je mehr Kunden, und Sie sind ja dann auch Kunde und Abnehmer, je mehr Kunde danach fragen, desto mehr stellt sich die Industrie auch darauf ein. Insofern hat man da einen Hebel. Und dann kommen noch diese ganzen Themen Abwärmenutzung. Spätestens in der Dialyse. Sie haben wahnsinnig viel Energieverbrauch, um die Dialyseflüssigkeiten aufzuwärmen. Das kann ich natürlich auch mit Abwärme aus anderen Bereichen machen.
Ja. Frau Krüger, Sie haben ich habe gesehen, Sie haben immer heftig genickt. Haben Sie noch Ergänzung oder deckt es das?
Ich glaube, besser hätte ich es nicht beantworten können und das würde jetzt auch eher, also natürlich kann man da unendlich lange dazu sprechen, aber das war sehr, sehr gut zusammengefasst.
Okay, super. Ich habe noch eine weitere Frage an Sie, weil das Thema oder diesen Hinweis haben Sie auch in Ihrem Eröffnungsblog sozusagen mal genannt. Und das ist auch so ein bisschen vielleicht auch der Hinweis auf unsere nächste Folge, aber wie stehen Sie denn eigentlich vielleicht zu zwei Aspekten, nämlich das Thema Mobilität und Wege, da haben Sie drüber gesprochen, und auch die Frage, was so Ihr Tipp vielleicht auch ist oder Ihre Idee für auch Digitalisierung oder digitale Elemente, um so ein bisschen auch diese Themen dahin zu entwickeln, Mobilisierung, Mobilität, Wege zu verändern. Wie ist das? Frau Krüger, Sie zuerst.
Das ist natürlich gemein, weil das war ja im Eröffnungsplädoyer vom Herrn Albrecht.
Der muss gleich auch noch was sagen.
Der muss gleich auch noch was sagen. Ja, also generell ist, wenn man sich das ganze Thema Wege auch anschaut, und das ist auch was jeder auch im Kleinen für einen besseren CO2-Fußabdruck tun kann. Weil es ja immer die Frage, naja, man wartet auf das, was da oben vorgegeben wird, aber es kann ja jeder für sich selbst auch mit tätig werden. Und das ist eben nicht nur, ich mache das Licht aus oder das Fenster zu, sondern wenn ich von A nach B gehe, nehme ich da direkt was mit. Oder kann ich da direkt irgendwas mit optimieren? Oder wie komme ich zur Arbeit? Muss das mit meinem großen SUV sein oder nehme ich doch das E-Auto oder das Fahrrad oder den Bus? Das sind so viele kleine Sachen, die da eben mit rein zählen und wo man durchaus auch aktiv werden kann. Und noch meine Two Cents zum Thema Digitalisierung. Ich finde Digitalisierung super, wenn es eben vor allem die analogen Prozesse auch zum Teil mit ersetzt. Das heißt, wenn wir weggehen von, wir müssen alles ausdrucken, sondern wir können es digital eben ablegen und digitalisieren oder auch sowas in Richtung Telemedizin zum Beispiel, dass man einfach auch Beratungstermine in den virtuellen Bereich verlagert, dann hat das natürlich auch einen sehr, sehr großen Effekt. Selbstverständlich hat es dann auch Server brauchen, wo die ganzen digitalen Prozesse abspielen, brauchen auch wieder Energie und Fläche etc. Hat alles eine Schattenseite dahinter, aber es hat durchaus sehr, sehr großes Potenzial, wo meiner Meinung nach der ganze Gesundheitssektor sehr stark mit profitieren von kann.
Mhm. Ja, Albrecht, noch andere Gedanken dazu?
Ja, viele Stichworte sind genannt. Wir haben den Bereich Videosprechstunde. Also ich persönlich denke, eine präoperative Aufklärung, Anästhesie für ASA 1, ASA 2 Patienten kann man natürlich per Video machen. Und dann muss weder der Patient noch der Arzt irgendwo hinfahren. Hat vielleicht sogar die Möglichkeit, dass Ärztinnen und Ärzte dann auch sowas aus dem Homeoffice machen.
Ja.
Auch andere Sachen. Und Digitalisierung halt wirklich zur Verfügungstellung von Informationen. Das heißt, wenn ich das MRT von letzter Woche, was irgendwo anders gemacht wird, tatsächlich sicher vorliegen habe, dann brauche ich kein neues zu machen und habe wieder jede Menge Ressourcen gespart. Also Digitalisierung zur Vermeidung von Doppeluntersuchungen.
Ja, großes Thema. So, wir kommen so langsam zum Schluss. Ich finde es wirklich sehr anregend und kann sehr viel lernen, da wiederhole ich mich. Jetzt kommt immer diese berühmte Frage, okay, also vielen Dank, was kann denn jetzt jeder Einzelne tun? Wo sehen Sie beide denn die Verantwortung jedes einzelnen Teams, wenn es um den CO2-Fußabdruck geht? Und was würden Sie sagen, was sind die Impulse, wo können wir morgen anfangen?
Ich denke, jeder kann was für einen besseren CO2-Fußabdruck leisten. Das ist keine Aufgabe einer einzelnen Abteilung, auch wenn wirklich viele, viele Akteure bereits eine Nachhaltigkeitsabteilung haben. Aber es fängt wirklich bei einem selbst an. Ich habe viele Beispiele schon genannt, aber es ist auch sowas wie zum Beispiel den Müll trennen. Da kann jeder selber mit drauf achten und das sind einfach so kleine Tätigkeiten im Alltag, die einem auch nicht wehtun, die nicht viel Zeit kosten, die aber einen großen Effekt einfach haben können. Und vor allem aber auch Ideen mit reinzubringen. Häufig ist es, man denkt sich irgendwas und ja, habe ich doch schon von vornherein gesagt, hätte man doch so und so machen können. Ja, aber wenn man es niemandem mitteilt, dann kann es ja auch nichts werden. Das heißt, wenn Ideen da sind, wie man etwas nachhaltiger gestalten kann, sollte das definitiv auch den, sag ich mal, Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, die entscheiden können, mitgeteilt werden und dass man es auch vorantreiben kann.
Mhm. Ja, Albrecht, Sie haben bestimmt auch noch ein paar gute Ideen.
Ja, also die eigenen Prozesse anschauen, nicht immer darauf warten, dass andere Bereiche was machen. Und dann fängt es mit so einfachen Beispielen an, wie brauche ich diesen unsterilen Einmalhandschuhe jetzt gerade oder nicht? Wir machen gerade so eine größere Kampagne, wo wir einfach gucken, ganz viele Dinge, wo Einmalhandschuhe angezogen werden, braucht man eigentlich aus hygienischer Sicht und auch aus Arbeitsschutzsicht, braucht man keine Handschuhe. Ist eine Ressource, die man einsparen kann, kann jeder ran. Und dann eben beim Verbrauch wirklich zu schauen, brauche ich dieses Gerät, brauche ich diese Zange jetzt gerade auf dem Sieb? Und wenn sie in der Funktion sind, dass sie auch mit Beschaffungsentscheidungen treffen, dass man dann auch wirklich fragt, ja, und wie ist eigentlich der Fußabdruck von diesem Produkt, damit die Industrie auch entsprechend lernt zu liefern und Unternehmen wie das von Frau Krüger, was ja recht fortschrittlich aufgestellt ist, können dann auch Daten liefern und können dazu beitragen, dass man dann auch gute Entscheidungen trifft. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass jeder für seinen Bereich seine Hausaufgaben macht.
Ja, klingt gut. Sie haben damit auch gleich schon fast die Abschlussfrage beantwortet. Da komme ich gerade mal drauf. Ich habe aber tatsächlich eine fachliche Frage noch. So, angenommen, ich möchte in meinem Bereich als in Anführungszeichen Führungskraft, also Abteilungsleiter, meine Praxis, meine Abteilung, meine Assistenten, was weiß ich, in meinem Bereich möchte ich das jetzt machen. Wie kann ich denn, das haben Sie anfangs kurz angedeutet, Herr Albrecht, denn auch die Erfolge sehen? Wie kann ich denn merken, ob jetzt eine Handschuhreduktion, ein Monitor ausschalten, andere Einkaufsverhalten und so weiter, einmal endoskopisch statt mehrfach oder andersrum. Wie kann ich denn messen, ob ich auch einen Erfolg habe? Denn ich glaube, das ist entscheidend. Menschen wollen messbare Ergebnisse sehen. Das würde auch, glaube ich, die Motivation steigern und die Nachhaltigkeit der Nachhaltigkeitsmaßnahmen steigern. Und da haben Sie angesprochen, dass man so CO2-Rechner oder sowas machen kann. Das wäre doch nach meinem Verständnis auch die Antwort auf meine Frage, oder? Man macht so ein Vorher-Nachher, oder wie? Was empfehlen Sie da?
Genau, also das ist wie immer in jeder ordentlichen Wissenschaft. Ich bin ein großer Freund von Messen. Und man muss eine Baseline messen und guckt, was habe ich jetzt, sagen wir mal, Druckerpapier verbraucht. Und dann überlege ich mir, müssen wir wirklich alles ausdrucken? Und danach messe ich dann, haben wir weniger Papier verbraucht. Und Stromverbrauch kann man natürlich auch relativ einfach messen. Und es ist immer wichtig, eine Baseline zu bestimmen, gerade auch bei den Einkaufsverbräuchen, dass man sagt, okay, wie viel Handschuhe haben wir letztes Jahr verbraucht? Jetzt machen wir eine Maßnahme und wir gehen davon aus, der Verbrauch geht runter. Und wenn er nicht runtergeht, dann haben wir irgendwas übersehen.
Und kann denn Ihr Rechner daraus aber auch einen Rückgang des CO2-Abdruckes errechnen? Wenn man weiß, ich habe 10% weniger Handschuhe, wie übersetzt sich das in CO2? Geht das oder ist es zu kleinteilig dann schon?
Man kann es über den Gesamtverbrauch machen. Man kann aber auch, wenn man jetzt wirklich gezielte Projekte macht, einzelne Emittenten selber auch anlegen und dann halt sagen, vorher war der Verbrauch so und jetzt ist er weniger und dann kann ich die Differenz messen. Ja.
Sehr gut. Mensch, das hat mir viel Spaß gemacht. Das ist wirklich ein spannendes Thema und ich stelle auch fest, und das werden Sie, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, hoffentlich dann auch feststellen, wie diese Folgen, die wir uns hier überlegt haben, inhaltlich auch ineinander greifen. Das ist sehr schön. So, und zum Abschluss, liebe Frau Krüger, lieber Herr Albrecht, kriegen Sie die absolute Abschlussfrage, die jeder kriegt, nämlich die lautet, wenn Sie der Urologie ein Nachhaltigkeitsrezept verschreiben könnten, was würden Sie in einem Satz auf dieses Rezept schreiben, Frau Krüger?
Ich würde sagen, mehr Kreislaufwirtschaft, weniger Ressourcenverbrauch, aber gleiche Versorgungsqualität.
Top, das klingt gut. Das denken wir nochmal durch, lassen wir sacken. Aber ich weiß, was Sie da uns mitteilen wollen. Herr Albrecht, was würden Sie uns aufschreiben auf das Rezept?
Ich würde sagen, Kernprozesse analysieren und mehr Weg, weniger Einweg.
Toll. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich. Wir haben hier heute wirklich einen schönen Ritt durch diese Themen zum CO2-Abdruck gemacht. Frau Krüger, ich danke Ihnen herzlich. Herr Albrecht, ich danke Ihnen ganz herzlich. Und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie gerne auch die anderen Folgen ein und hören Sie häufig diesen urologischen Podcast. Das macht ganz viel Spaß, hoffe ich. Und ich bin begeistert, dass wir auch so eine Themenvielfalt hier erreichen. Vielen, vielen Dank dafür und schön, dass Sie heute da waren, Sie beiden.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Urologisch, der Podcast von UroTube.